Heute bei Gesund in Sport Deutschland.
Man muss sowohl ausdauernd als auch schnell sein. Man muss nicht nur laufen können, sondern am besten auch springen. Man muss körperlich in einem Zweikampf gegenhalten können, weil auch das Spiel dazu kommt mit dem Gegner.
Gesund in Sport Deutschland. Der Podcast für Bewegung, Sport und Gesundheit vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle. Ganz egal, ob euch die Couch lieber ist als der Sportplatz oder ob ihr von der Turnhalle nicht genug bekommt. Denn unser Thema geht jeden etwas an. Gesundheit. Es begrüßt euch Daniel R. Schmidt.
Deutschland ist im Europameisterschaftsfieber. Die UEFA Euro 2024 wird noch bis zum 14. Juli ausgespielt, dann mit dem großen Finale im Berliner Olympiastadion. Zeit, sich also dem runden Leder und seinen vielfältigen Facetten zu widmen, hier bei Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast für Bewegung, Sport und körperliche Aktivität. Unsere Gästin ist nicht nur selbst eine fantastische Fußballerin, sondern kann Deutschlands populärsten Sport auch medial hervorragend transportieren, unter anderem als ARD-Expertin jetzt auch bei dieser EM. Sie ist Olympiasiegerin 2016 geworden, Europameisterin 2013, U20-Weltmeisterin, Champions-League-Siegerin, sechsfache deutsche Meisterin und achtfache Pokalsiegerin sowie einmal Welttorhüterin des Jahres. Und mit ihr wollen wir sprechen über den großen Fußball, aber auch den Fußball im Kleinen. Hier ist Almut Schuld. Hallo.
Hallo.
Almut, fangen wir mal ganz von vorne und an der Basis an. Wie bist du selbst damals im Fußball gelandet? Ich glaube, alles nahm ja im schönen Wendland mal seinen Anfang.
Genau, auf jeden Fall. Ich bin beim Fußball gelandet, weil ich drei ältere Geschwister habe und mein nächstälterer Bruder angefangen hat, Fußball zu spielen. Und dann wollte die kleine Schwester gerne mal mit und ich habe zwar auch viele andere Sportarten ausprobiert und irgendwie bin ich dann doch beim Fußball geblieben.
Welche Sportarten hast du ausprobiert?
Oh, es war wirklich sehr viel dabei, sagen wir mal von Judo über Tischtennis zu Luftpistole schießen, Inliner laufen, also würden mir wahrscheinlich noch viele mehr einfallen.
Wirklich einmal ein Querschlag durch Sport Deutschland. Was hat dich damals begeistert, beim Fußballspielen hängen zu bleiben? Was begeistert dich auch heute noch dran?
Das Schöne ist zum einen, dass man nicht viel braucht. Also auch wenn man es in der Freizeit spielen möchte, braucht man etwas, wogegen man treten kann. Meistens einen Ball, aber es hat auch in der Schule eine Dose gereicht, eine Flasche oder irgendetwas. Ein Tor konnte man sich immer aus irgendwelchen Utensilien bauen und so ist es einfach zu verstehen. Also egal in welchem Land ich auch war, auch wenn wir im Urlaub waren, ob es jetzt in Norwegen war, man hat teilweise gar nicht die Sprache gesprochen, aber man konnte mit denen Fußball spielen. Und man hat auch dazu noch einen Mannschaftsgefüge und teilweise auch noch darüber hinaus. Natürlich im professionelleren Bereich sind noch mehr Leute beteiligt, nicht nur irgendwie ein Trainer, sondern diverse Trainer und dann vielleicht auch noch Betreuer, Physiotherapeuten oder sonstiges. Und daraus entsteht so ein Familiengefühl auch. Also es ist eine Erziehungsfamilie, die man noch zusätzlich hat und die einen sehr viel Werte und Normen vom Leben beibringt. Und es ist ein sehr emotionaler Sport, weil jeder irgendwie in Deutschland oder vermeintlich jeder die Regeln kennt, jeder irgendwie mitfiebert, jeder dazu eine Meinung hat und auch viele Menschen so in die Stadien strömen. Also es hat sehr, sehr viele Facetten und es wird, obwohl man denkt, wenn man es jeden Tag macht, wird es trotzdem nicht langweilig.
Ist das genau die Magie des Fußballs, dass sie diese verbindende Wirkung hat?
Auf jeden Fall und das wirklich über Grenzen hinaus. Es ist in sehr, sehr vielen Ländern die Nationalsportart und das spricht ja dafür, dass es einfach verbindend ist und ich habe es selber so oft erlebt und ich bin dankbar dafür, was ich mit dem Fußball erleben durfte.
Jetzt mal weg von der Faszination zu einer Frage, die wir unbedingt noch klären müssen. Warum bist du Torhüterin geworden? Das ist ja eine Position, wo man traditionell in Deutschland ja auch wirklich harte Konkurrenz fürchten muss.
Es war auch eher Zufall. Also ich war am Anfang Abwehrspielerin und dann ist der Torwart weggezogen mit seinen Eltern. Also ich habe damals in der Jungsmannschaft gespielt. Dann hat der Trainer alle ausprobiert und letztendlich hat er sich dafür entschieden, weil ich es am besten gemacht habe. Ja, dass ich im Tor stehe und dann ging es relativ schnell, sagen wir mal, in den Auswahlbereich. Also ich habe mit 8 schon in der U14 Kreisauswahl gespielt und dann ist es auch der Bezirksauswahl, Landesauswahl und so weiter nicht verborgen geblieben und ich bin dann auch schon wirklich in der U15 in der Nationalmannschaft gelandet und habe alle U-Nationalmannschaften durchlaufen.
Also müssen wir eigentlich deinem Trainer damals an der Basis total dankbar sein für diese Entdeckung.
Aber das ist schätzungsweise bei jedem Sportler so, dass es irgendeine Person gibt an der Basis, der entweder das Talent entdeckt hat oder der in dem richtigen Moment gefördert hat. Und das ist ja das Schöne. Und deswegen brauchen wir ja auch in Deutschland das Ehrenamt und brauchen auch die Trainer in der Breite, da sonst Talente einfach unentdeckt bleiben. Ich war jetzt auch nicht in der Großstadt, sondern ich komme aus einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf, was etwas über 100 Einwohner hat. Und dass man ja aus diesem Dorf entdeckt wird für den Nationalkader, zeigt, dass das System in gewisser Weise funktioniert.
Das bringt uns, oder du hast uns jetzt eine tolle Brücke gebaut zur Frage, für diejenigen, die jetzt Lust bekommen haben, die vielleicht EM geguckt haben und gesagt haben, Mensch, ich habe jetzt auch Bock, vielleicht gerade auch die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier zuhören, ich habe Bock aufs Kicken bekommen. Wie finde ich eigentlich den richtigen Club? Was macht ein gutes Fußballumfeld aus?
Also zum einen oftmals eine örtliche Nähe, weil man keinen weiten Weg zum Training hat. Und weil man dort oftmals Leute trifft, die man entweder schon kennt oder wenn man sie kennenlernt, dass man sie noch an anderen Stellen im Leben wieder trifft. Und das ist ein sehr, sehr großer Wert. Und natürlich muss es in diesem Verein die Mannschaft in der richtigen Jugend geben. Also wenn ich noch ein U13-Spieler bin und es gibt aber nur eine Herrenmannschaft, dann hilft es mir nicht. Dann muss man vielleicht nochmal gucken nach einem anderen Verein. Aber man wird sehr, sehr schnell feststellen nach ein paar Trainingseinheiten, ob man sich wohlfühlt. Und normalerweise handhaben es auch die Fußballvereine so, dass man ein paar Mal kommen kann zum vermeintlichen Probetraining, bevor man eine Mitgliedschaft abschließt oder sich wirklich an diesen Verein bindet.
Jetzt gibt's ja so richtige Fußballcharaktere. Welche Charaktereigenschaften bringt für dich so ein üblicher Hobbyspieler mit, aber auch im Vergleich oder zur Abgrenzung dazu eine Leistungssportlerin oder ein Leistungssportler im Fußball?
Und das ist komplett unterschiedlich. Das ist ja das Schöne, dass sich im Fußball alles trifft, jeder Charakterzug. Und das ist immer sehr, sehr spannend. Also es gibt gar nicht so diesen einen typischen, natürlich könnte man sagen, in der Kreisliga muss es irgendwo dann mal an dem Ehrgeiz gescheitert sein, dass man es nicht in den Leistungsfußball geschafft hat, aber da ist man oft auch weit gefehlt. Da gibt es sehr, sehr Ehrgeizige, die manchmal auch über ja das Maß, was man gerne hätte, hinausgehen. Und genauso ist es im Leistungsbereich auch. Es gibt welche, die haben es mit sehr, sehr viel Glück und Talent geschafft, manche mit sehr, sehr viel Fleiß. Also das ist sehr, sehr lustig. Ich hab wirklich Leute getroffen, bei denen ich auch manchmal gedacht habe, krass, dass du Fußball spielst und keine andere Sportart machst. Und bei anderen wusste man schon vorher, es ist so dieser prädestinierte Fußballer von der Statur des Körpers. Und ich lasse mich gerne immer wieder überraschen.
Das spricht ja auch für die Diversität des Fußballs. Wir sprechen in dieser zweiten Staffel von Gesund in Sport Deutschland auch ganz viel über Bewegungsformen und wie auch Bewegungsmuffel Spaß an Sport gewinnen können. Was ist für dich das Schöne oder was ist für dich der Reiz an der Bewegungsform Fußball?
Dass sie sehr unvorhersehbar ist. Also sie ist auch sehr vielfältig. Man muss nicht nur gerade auslaufen können, sondern man muss auch wendig sein. Man muss sowohl ausdauernd als auch schnell sein. Man muss nicht nur laufen können, sondern am besten auch springen. Man muss körperlich in einem Zweikampf gegenhalten können, weil auch das Spiel dazu kommt mit dem Gegner. Genauso muss man technisch versiert sein, also mit dem Ball etwas können und trotz dessen noch eine Mannschaftstaktik einhalten. Und man muss noch eine Übersicht bewahren. Und durch diese ganzen Facetten, die immer unterschiedlich miteinander kombinierbar sind, ist ein Spiel immer neu und auch immer mit vom Gegner, vom Wetter, vom Platz abhängig und das ist immer etwas, worauf man sich nicht vorbereiten kann. Wenn man, es ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, aber sagen wir mal, man ist wirklich 100 Meter Läufer, dann weiß man, man muss diese 100 Meter laufen. Und das Einzige, was man im Fußball weiß, ist, dass die Spielzeit normalerweise, sagen wir mal, bei einem Erwachsenenspiel 90 Minuten ist. Aber auch da sind wir wieder bei diesem Problem. Es könnte passieren mit einer Wetterunterbrechung oder mit einer Nachspielzeit von 15 Minuten, dass es doch noch mal länger geht. Oder man ist vielleicht in einem K.O.-Spiel und es geht bis zum Elfmeterschießen. Da sind sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Und deswegen habe ich gefühlt nie ein Spiel zweimal gespielt, auch wenn es vielleicht im gleichen Stadion war.
Also Fußball eine Sportart für diejenigen, die sich gern auf Neues einlassen, vielleicht nicht so die festgefahrenen Strukturen brauchen oder bestimmte Bewegungsabläufe, wie das in anderen Sportarten der Fall ist. Und das wollen wir auch nicht unterschlagen, mit Fußball kann man ja auch in höherem Alter oder bei chronischen Verletzungen oder Vorerkrankungen mittlerweile gut einsteigen. Googelt hier mal bitte Walking Football, das ist eine unglaublich interessante Spielform, die den Zugang zum Fußball auch im hohen Alter ermöglicht. Die Regeln sind eigentlich total schnell erklärt. Man hat ein Feld ohne TorhüterInnen, 6 gegen 6, und wer rennt oder den Ball über die Hüfthöhe spielt, begeht einen Foul. Macht das Spiel langsamer und strategischer, also wirklich mittlerweile was für jede Altersgruppe dabei.
Na, es gibt ja auch noch mehr Formen, wenn man irgendwie zum Futsal, also zum Hallensport geht, wenn man vielleicht die äußeren wetterlichen Einflüsse nicht haben möchte. Man kann aber auch genauso noch zum Beachsoccer gehen. Gibt ja mittlerweile auch den Techball, dass man an einer vermeintlichen, also so einer Tischtennisplatte spielt, der sehr, sehr technisch ist. Also es gibt wirklich alles, was man mit dem Ball am Fuß machen kann.
Techball finde ich ganz besonders spannend, weil das von vielen Sportarten adaptiert wird. Auch im Volleyball spielt man Techball. Es ist wirklich ein ganz fantastisches Konzept. Wir haben ja in der Einführung schon gehört, wie viele Titel du eingesammelt hast in deiner Karriere. Was waren bislang deine Höhepunkte, aber vielleicht auch die größten Herausforderungen in dieser Karriere und wie hast du die auch gemeistert?
Also das Leuchtende in der Titelsammlung ist natürlich die olympische Goldmedaille und das kann vermutlich jeder Sportler nachvollziehen, weil Olympia einfach nochmal über allem steht. Es ist zwar der gleiche Rhythmus für uns Fußballerinnen, weil wir alle 4 Jahre eine WM oder eine EM spielen, genauso wie Olympia, aber man trifft dort andere Sportarten. Es hat schon die Geschichte aus der Antike, es hat einen besonderen Reiz, es ist was Tolles im olympischen Dorf zu sein, das alles mitzumachen. Also das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung, über die ich unheimlich dankbar bin. Natürlich sind auch andere Turniere Highlights gewesen. Und auch so im Verein ist jeder Titel etwas Besonderes, weil sich die Mannschaft immer neu zusammenstellt. Man gewinnt selten einen Titel mit der gleichen Mannschaft. Natürlich, wenn es im selben Jahr ist, das heißt, dass man Meister und Pokalsieger wird, dann schon. Aber ansonsten ist es jedes Mal ein Neuanfang, jedes Mal sind Spielerinnen dabei, die das noch nicht gewonnen haben und Spielerinnen dabei, die vielleicht schon Jahre im Verein sind. Und da war genauso wertvoll, in der E-Jugend mal Kreismeister zu werden, genauso wie vielleicht in der Regionalliga. Also sehr, sehr viele Erinnerungen und Rückschläge gab es natürlich auch einige. Also egal, ob es vielleicht Verletzungen waren, egal, ob es Spiele waren. Ja, wenn man so ein Champions-League-Finale im Elfmeterschießen verliert, dann denkt man schon mal drüber nach, warum das jetzt passiert ist. Aber so ist einfach der Sport. Und es gibt auch andere so Viertelfinalspiele, so gerade K.O.-Spiele sind manchmal undankbar, wenn man sie verliert, weil man sie dann auch manchmal durch einen individuellen Fehler verliert, auch mal durch mich. Das gehört dazu. Aber ich will keine von diesen Erfahrungen missen, weil sie ja auch mich charakterlich zu dem gemacht hat, was ich bin. Und ohne Niederlagen wird man manchmal auch nicht stärker. Und natürlich ist auch ein besonderer Moment, dass ich als dreifache Mutter im Sport spiele, dass ich da aktiv sein durfte immer noch, dass meine Kinder das miterlebt haben und das auch jetzt immer noch so tragen. Die sind damit aufgewachsen und es geht vermutlich gar keinen Weg am Fußball vorbei, dass sie es selber in gewisser Weise im Verein spielen. Die sind jetzt schon heiß dabei, jeder auf seine unterschiedliche Weise, aber wenn sie einen Ball sehen, dann kicken sie dagegen und kennen natürlich auch die Spielerinnen, die für sie teilweise Spielkameraden oder nette Tanten oder wie auch immer man es nimmt, sind. Das ist schon sehr lustig.
Kommen wir nochmal aufs Elfmeterschießen. Das ist ja immer eine ganz besondere Rolle, die Torhüterinnen dort haben. Wie hast du diese wirklich hochnervenaufreibenden Momente erlebt oder bist du da ganz cool an die Sache gegangen?
Das Schöne am Elfmeterschießen ist, dass man als Torwart oder als Torhüterin am entspanntesten von allen im Stadion sein kann. Man kann in dem Sinne nichts falsch machen. Es wird erwartet, dass der Schütze, die Schützin den Ball reinschießt und man selbst hat nur die Aufgabe zu halten. Und selbst wenn man ihn nicht hält, wird niemand böse sein. Also beste Situation, die es gibt, wirklich ohne Druck und kann man genießen. Und natürlich umso mehr genießen, wenn man es gewinnt.
Mhm. Du hast jetzt schon auch ein bisschen diesen olympischen Spirit beschrieben. Jetzt haben wir Fußball-EM der Männer in Deutschland. Dann folgen die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele in Paris. Glaubst du, dass solche Mega-Events auch Auswirkungen haben auf den Breitensport, also auf den Fußball wirklich an der Basis, an der Breite in Deutschland?
Ja, definitiv. Also ich habe es 2006 bei dem letzten Heimturnier bei der Weltmeisterschaft erlebt. Da war ich selbst noch im Jugendbereich und da hat man ganz oft irgendwie eine Weltmeisterschaft nachgespielt, hat Fußballaktionstage in Richtung dieses Turniers gemacht und das ist jetzt auch passiert, dass man es zum einen nachspielt, wenn man schon im Verein ist, aber das auch garantiert Jungs und Mädels nach diesem Turnier, weil sie etwas im Fernsehen gesehen haben oder weil die Eltern so emotionalisiert waren, dass sie dann sagen, ich möchte jetzt anfangen, Fußball zu spielen oder dass vielleicht spontan irgendwo Fußball gespielt wird, im Dorf, in der Stadt, im Urlaub, wo man sie dann dafür begeistert und dass der Auslöser eigentlich die Europameisterschaft war.
Haben solche Ereignisse wie WM 2006 oder vielleicht auch andere sportliche Events, die du im Fernsehen vielleicht mitverfolgt hast, auch deine eigene Einstellung als Spielerin verändert? Bist du daran auch gewachsen?
Ja, an Turnieren wächst man natürlich, weil man andere Kulturen kennenlernt, sieht, wie sie damit umgehen. Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt, ohne despektierlich sein zu wollen, aber türkische Fans im Stadion sind oder ob es die Holländer sind, ob es die Dänen sind oder vielleicht doch die Polen. Also es sind unterschiedliche Anfeuerungsrufe, unterschiedliche Ansprüche oder Werte und Normen von Fairplay, Respekt und der Attitüde. Das ist auch in Ordnung und das macht ja den Fußball aus, genauso auch wie man sich auf ein Spiel vorbereitet. Man hat jetzt Bilder gesehen von vielen Fanmärschen und diese EM bringt alle diese Nationen und Kulturen zusammen und das macht unheimlich Spaß. Und da kann man sich natürlich etwas dann raussuchen und jeder kann sein Vorbild finden, was zu ihm passt. Und diese großen Ereignisse, das ist ja schon unabhängig vom Fußball, man merkt es ja mit den Olympischen Spielen, aber es wird ja auch immer mehr versucht, auch in Deutschland bei den deutschen Meisterschaften wie auch bei European Games mehrere Sportarten zu verknüpfen, ob sie jetzt Leichtathletik, Schwimmen, Radsportarten und viele andere Sachen sind, also Rudern, Kanu, ich weiß gar nicht, an was ich mich alles erinnern kann, was ich selbst mit der verfolgt habe, ob es jetzt vielleicht in Berlin oder in München war. Das hat große Freude gemacht, weil wir Deutschen, glaube ich, von unserer Mentalität gerne Sport schauen und auch gerne das Trikot anziehen und sagen, wir fiebern jetzt mit den Deutschen mit und je mehr auf einmal kommt, desto besser, dass man halt nicht nur eine Stunde vorm Fernseher sitzt, sondern gefühlt den ganzen Tag Olympia schauen kann und das ist ein tolles Konzept, wenn mehr Sportarten sich da zusammenschließen, weil ja nicht alle Sportarten so einen langen Zeitraum brauchen, um ihre Wettkämpfe auszutragen. Also der Fußball ja, ist von Natur aus so, dass er nicht jeden Tag spielt. Das ist jetzt im Handball, im Eishockey anders, weil die auch unterschiedlich wechseln können und damit eine andere Belastung dann vielleicht für einzelne Spieler möglich wäre. Ich will nicht sagen, dass es für die Spieler, die sehr, sehr viel spielen, weniger ist, sondern das ist wahrscheinlich sogar noch härter als im Fußball. Aber man kann das oftmals auch auf einem kleineren Raum machen. Also wenn man eine Handballhalle hat, dann können da hintereinander vier Spiele stattfinden und das kann in einem Fußballstadion nicht passieren, weswegen es sowieso auch nochmal entzerrt ist, um den Rasenplätzen etwas Ruhe zu geben. Und dadurch ist Fußball immer ein Großevent und andere Sportarten nicht unbedingt. Und es ist gut, wenn sich alle zusammenschließen zu einem Großevent, weil das eine andere Aufmerksamkeit schürt und mehr Leute zusammenbringt.
Jetzt sind wir schon bei der medialen Wirklichkeit von Sport. Jetzt hast du auch die Perspektive kennengelernt, Sport selber zu kommentieren, zu präsentieren im Fernsehen. Wie war das für dich, dieser Rollenwechsel vom Feld vor die Kamera?
Natürlich erstmal ungewohnt, aber auf der anderen Seite auch mit großer Vorfreude verbunden, um einen neuen Blickwinkel zu sehen. Ich bin immer da offen für neue Blickwinkel mitzubekommen und erleben zu dürfen. Und so ist es toll. Also man ist bei einem großen Ereignis dabei, auch wenn man es vielleicht als Spielerin nicht dann geschafft hat. Und man ist so nah dran, wie es irgendwie geht. Und man kann auch dem Zuschauer hoffentlich immer noch einen Mehrwert vermitteln. Also das ist ja oftmals das Ziel von Sportlern. Man möchte irgendwie eine Leistung erbringen. Und wenn man dann in gewisser Weise eine andere Leistung bringen kann, wenn man dem Zuschauer einen Einblick oder einen Tipp oder einen Detail vorträgt, was selbst nicht gesehen wurde. Es ist halt schön, das macht Spaß und man hat auch dahinter ein riesengroßes Team. Es ist wieder meine Teamarbeit. Ich müsste jetzt schätzen, aber an der Produktion im Hintergrund sind bei so einem Turnier alleine bei einem Sender, ich glaube, 400 Leute beteiligt. Das stellt man sich manchmal nicht so vor. Und auch wie viele Leute da im Stadion, im Studio, in der Redaktion und Ton, Bild, Kamera, was alles dabei ist. Das ist schon atemberaubend und da gibt's genau diese Abläufe, wie es sie in der Fußballmannschaft gibt. Irgendjemand hat in gewisser Weise das Sagen, aber man muss auch zusammenarbeiten und man muss auch genauso Lösungen finden, wenn irgendetwas ausfällt, wenn es zu einer vermeintlichen Krisensituation im Team kommt und ähnliches. Also es erinnert einen sehr, sehr viel daran, man ist dicht dran und man bekommt sehr viele Emotionen mit.
Jetzt bleibt die Frage, du hast eine wunderbare Familie, drei Kinder, bist TV-Expertin, machst selber Leistungssport und. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Denn wir haben ja durchaus auch den einen oder anderen jungen Kaderathleten, Kaderathletin, die hier zuhören, die sich fragen, wie schaffst du das denn eigentlich alles? Ich bin mit meinem Leistungssport eigentlich total schon am Limit.
Ja, das ist zum einen immer individuell. Also jeder Mensch hat ein gewisses Leistungsspektrum und jeder Mensch fühlt sich auch von unterschiedlichen Faktoren gestresst. Und da muss jeder seinen Weg finden. Man muss niemandem einprügeln, was er zu leisten hat. Und ich bin es schon früh gewohnt gewesen, dass man Leistungssport und Schule koordiniert, danach Leistungssport und Studium. Und auch mein Studium war ein bisschen schwierig, weil es noch vor Corona war, in dem Sinne ortsgebunden. Und ich musste sehr, sehr viel pendeln. Und auch schon in meiner Kindheit, dadurch, dass ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin, ja, war man irgendwie den ganzen Tag mit Arbeit beschäftigt und da gab es auch nicht mal Pause, sondern wenn nachts um zwei eine Kuh gekalbt hat, dann musste man da irgendwie helfen. Also es war immer so ein 24-7 und ausgefüllt und ich kann auch mal ein, zwei Tage nichts tun, aber am dritten Tag wird meine Laune meistens schwer, weil ich nicht beschäftigt bin, körperlich oder geistig. Und so ist es einfach eine Koordination, eine Organisation und bis jetzt klappt alles ganz gut.
Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, mach deine Erfahrung. Vielleicht werd früher ein bisschen gelassener und leg vielleicht manchmal das Vorlaute etwas früher ab. Auf der anderen Seite, ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben und dankbar. Und wahrscheinlich wäre das alles nicht so passiert, wenn der Weg etwas anders verlaufen wäre. Und von daher muss ich gar keinen Ratschlag geben. Wird schon irgendwie laufen.
Das ist eigentlich die schönste Antwort, die du hättest geben können auf diese Frage. Finde ich super. Almut, wir wollen noch mal ganz kurz fachsimpeln. Wir müssen es einfach fragen, wobei die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wissen müssen, wir zeichnen kurz vor dem Achtelfinale Deutschland-Dänemark auf, hoffen natürlich, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung nach dem Spiel alles gut gelaufen ist. Glaubst du an ein Sommermärchen 2024 oder sehen wir einen anderen Europameister als Deutschland?
Naja, auch beim Sommermärchen 2006 war der Weltmeister nicht Deutschland, aber Deutschland ist sehr weit gekommen. Ich traue ihnen sehr, sehr viel zu, obwohl es starke Dänen sind, auf die sie treffen. Und wir ja auch vermeintliche Rückschläge haben, dass man noch nicht weiß, ob die Innenverteidigung ja zumindest zu 50% steht. 50% ist ja gesperrt vom Stamm, aber die anderen beiden haben es in den Vorbereitungsspielen so auch sehr, sehr gut gemacht. Nagelsmann hat auch immer wieder betont, dass er jedem Spieler vertraut. Und das ist das Wichtige in dieser Mannschaft, dass man merkt, dass sie zusammenarbeiten. Und dann kann es gelingen, dass man ja es vielleicht bis ins Halbfinale schafft und dann auch immer noch sagen kann, es ist ein Sommermärchen gewesen. Also es wird nicht einfacher, wenn dann auch im Viertelfinale Spanien warten sollte, falls sie Georgien schlagen. Obwohl ich mir auch da vorstellen könnte, dass sie Georgier sehr gut dagegen halten. Aber es hat immer was mit Spielglück und mit der Tageseinstellung zu tun und das kann funktionieren. Bis jetzt ist es ganz gut gelaufen, vielleicht sogar besser als erwartet, von den Emotionen her und auch von den Leuten im Stadion. Ja, aber es kann auch immer mal so ausgehen, wie man es sich nicht erhofft. Also ich drücke die Daumen, ich bin sehr positiv, dass sie auch das Spiel gegen Dänemark gewinnen. Und dann freue ich mich auf einen hoffentlichen Knaller im Viertelfinale gegen Spanien.
Wir uns auch. Analyse von Almut Schuld. Ich nehme auf jeden Fall mit, Fußball hat für jeden was zu bieten, von jung bis alt. Eine spannende Bewegungsform, die immer wieder Neues bringt. Ein Fußballspiel wird nicht langweilig. Jedes Mal werden die Karten komplett neu gemischt. Es ist keine festgefahrene Bewegungsform, wie beispielsweise das Laufen oder das Fahrradfahren. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, die Europameisterschaft macht ja nicht nur beim Zusehen Spaß, sondern bekanntlich auch beim Selbermachen. Die Sportvereine, bestimmt auch in eurer Region, freuen sich auf euch beim aktiven Kicken. Völlig egal, ob es der klassische Fußball ist oder der vorhin angesprochene Walking Football. Und auch im Park um die Ecke findet man bestimmt immer jemanden, der mit euch hingegen die Pille schnickt. Wir sagen vielen herzlichen Dank an Almut Schuld für das Gespräch. Euch anderen eine schöne EM, bleibt sportlich und gesund in Sport Deutschland. Das war die 10. und letzte Ausgabe in dieser 2. Staffel. Bleibt gespannt auf Staffel 3 und wie immer, bitte abonniert den Podcast, wenn ihr gerne reinhört, und gebt reichlich Kommentare und Wünsche für die nächste Staffel. Wir sagen tschüss und auf Wiedersehen.
Gesund in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes. Redaktion Konstanze Garwin und Vivien Graf. Host Daniel R. Schmidt.